Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute habe ich zum zweiten Mal einen Mann zu Gast. Ich freue mich sehr, herzlich bei mir begrüßen zu dürfen, Dr. Georg Krause. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mir eine besondere Ehre, als zweiter Mann hier teilhaben zu dürfen an der tollen Podcast-Serie.
Du hast das Match gewonnen. Sehr gut, die Einstiegshürde 50+, hast du geschafft.
Habe ich gut geschafft,
schon ein paar Jahre. Wunderbar, na dann geht's los. Wir fangen immer so an mit einer kurzen Vorstellung. Ja? Also ich verrate schon, er ist Chef einer großen Technikfirma, die europaweit aktiv ist. Eine IT-Firma, aber das wirst du uns gleich selbst erzählen. Wir haben uns kennengelernt bei einem anderen Netzwerk und haben uns großartig über unsere Hunde unterhalten. Das heißt, da weiß ich schon, dass wer wohnt bei euch in der Familie. Also kurze Vorstellung, wie schaut dein Background aus und was machst du heute?
Ja, also jetzt heuer wäre ich 60 Jahre. Das heißt, ich habe mit 50+ schon 10 Jahre fast
sehr
Erfahrung.
Sehr guter Jahrgang, 1965.
Ja, genau.
Wir können abklatschen. Ja.
Und ich bin also verheiratet seit inzwischen 32 Jahren. Wir haben 3 große erwachsene Kinder und eben auch einen kleinen Hund, einen Zwergpudel, der inzwischen Familienmitglied natürlich bei uns ist.
Mhm. Und firmenmäßig?
Also ich bin Vorstandsvorsitzender, CEO der MSG Plaut AG. Mhm. Das ist ein Teil der MSG Systems Group aus Deutschland. Die MSG Plaut AG ist zuständig für Österreich und Zentral- und Osteuropa in diesen Ländern.
Und was macht die Firma Plaut AG?
Wir sind großer IT-Berater, IT-Dienstleister. Das heißt, wir haben eigene Softwareprodukte. Wir sind aber im großen Teil, vor allem auch in der Beratung, Implementierung, also alles, was heute unter dem Begriff Digitalisierung, digitale Transformation bei den Unternehmen und in den Medien sozusagen genannt wird, da sind wir sehr oft mit dabei und helfen eben unseren Kundinnen, unseren Kunden auf dem Weg in Richtung Digitalisierung. Wobei Kundinnen und Kunden muss man konkretisieren, das sind natürlich Unternehmen, Organisationen, typischerweise große Organisationen im Bereich Banken, Versicherungen, Industrie, aber auch sehr viel öffentliche Verwaltung.
Wie lange machst du das schon?
Diesen Job konkret mache ich jetzt seit 2017, also jetzt bald 8 Jahre. Mhm. Bin damals eingestiegen noch in der Plaut und 1-2 Jahre später haben wir das fusioniert mit der MSG-Niederlassung in Österreich und sind damit eben 100% Tochter der MSG Systems und der MSG-Gruppe geworden.
In Summe, wie lang bist du in der Firma, in dieser Firma?
Ja, ich bin in dieser Rolle eingestiegen.
Ach so.
Davor war ich halt in diversen anderen Unternehmen, sehr oft in der IT-Branche, fast immer in der Beratungsbranche. Also ich habe trainiert für diesen Job viele Jahre und Jahrzehnte in verschiedenen Konstellationen.
Trainiert am Kunden?
Ja, klar. Ich meine, jeder von uns, nicht nur der Berater, auch jedes Unternehmen, ist natürlich in einem ständigen Austausch, um am Laufen zu bleiben. Und gerade durch die Digitalisierung bewegen sich die Dinge momentan so schnell, dass wir unglaublich agil sein müssen und immer bereit sein, Neues zu lernen, uns auf Neues einzustellen, weil die Gesetzmäßigkeiten, die Spielregeln einer Branche innerhalb kürzester Zeit sich verändern können. Und das erfordert ein hohes Maß an Agilität. Das ist gleichzeitig natürlich gerade in der Digitalbranche und in der Beratungsbranche das Faszinierende,
ja,
weil man einfach immer dranbleiben muss.
Du bist jeden Tag gefordert. Und wie war dein Weg, also wenn du jetzt ein paar Jahre zurückschaust, also du bist jetzt 15, ja, und überlegst dir, wie es womöglich mit dir weitergeht. War das für dich damals schon klar, dass die IT eine besondere Zugkraft für dich hat? Oder hast du einen Plan gehabt, was aus dir mal werden wird?
Ja, also Zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die IT als solche, ja, hatte eine Zugkraft. Ich habe also in meiner Schulzeit angefangen, mich mit Computern zu beschäftigen. Das war damals, gab es noch nicht einmal einen Personal Computer. Das ist also wirklich schon lange her. Hat mich trotzdem schon fasziniert. Und ich habe halt mit Vorläufern von diesen Personal Computern gelernt, einfache Sprachen und habe mein ganzes Taschengeld und alle Wünsche, die ich von den Eltern für Weihnachten und so hatte, darauf gesetzt, weil ich unbedingt mal so ein Gerät auch zu Hause haben wollte, das man damals noch an den Fernseher und einen Kassettenrekorder angesteckt hat. Das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Und damit konnte ich dann programmieren. Also das war schon immer sehr früh meine Leidenschaft, habe es aber nicht als Hauptstudium gewählt, weil das damals noch eher so ein bisschen ein nischiges Thema war, die IT, und habe Betriebswirtschaft, aber mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert. Der zweite Teil, die Beratung, das ist ganz lustig, weil ich in meinem Studium dann immer gesagt habe, ja, also ich kann mir alles vorstellen beruflich, nur nicht Beratung. Und bin dann mit dem ersten Job an in die Beratung gekommen.
Und woher kam das? Kann ich mir nicht vorstellen, Beratung?
Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das passt nicht zu mir. Ich weiß nicht warum, kann ich halt nicht erklären. Vielleicht war dieses sehr stark eben auch in diese Interaktion mit sehr vielen Menschen, sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten etwas, wo ich mich vielleicht damals noch nicht so wohl gefühlt habe. Mag sein, dass das der Hintergrund war, hat sich aber dann sehr schnell gegeben und geändert.
Und was macht dir jetzt Freude daran?
Naja, also was mir Freude macht grundsätzlich an der Beratung, ist eben genau dieser Austausch, dieses Dranbleiben, dieses auch sehr viel mitgestalten können. Ja, weil als Berater kommt man ja immer, egal ob das jetzt Managementberater oder IT-Berater ist, kommt man immer zum Kunden, wenn es was zu verändern, zu gestalten gilt. Und das ist etwas, was unheimlich spannend ist. Dann natürlich auch die Vielfalt. Ja, also ich habe das immer sehr genossen. Ich habe beraten die Post, bin reingegangen bei der Post, dann eine Hochschule einen halben Tag später und am nächsten Tag vielleicht bei einer Versicherung ein- und ausgegangen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das alles zu lernen zu dürfen, zu verstehen und da aber auch was beitragen zu können, das ist einfach super, super spannend.
Jetzt ist es ja offensichtlich, du bist sehr erfolgreich, du bist sehr, sehr weit gekommen. Welche Eigenschaften haben dich noch unterstützt? Also noch in dem Sinn, ich entnehme, du bist sehr aufgeschlossen und neugierig und auch der Austausch mit Menschen, dieses Miteinander, das lebst du. Und ich denke, wenn man etwas gerne tut, wird man wahrscheinlich erfolgreicher sein. Was gehört noch in dieses Paket?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, sind die Werte, nämlich, dass man wirklich authentisch ist, dass man ehrlich bleibt und gerade in schwierigen Situationen oder in verlockenden Situationen, dass man sich selbst dabei bleibt. Und auch überlegt, wie man das in einem Jahr oder andere in einem Jahr das beurteilen werden, was man da gemacht hat. Und ich glaube, das ist etwas, das ist mir auch per Erziehung aus dem Elternhaus sicher mitgegeben worden, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das war etwas, was immer für mich Leitstern war. Und das höre ich auch immer wieder von Kunden, also Personen bei Kunden über die Jahre, die ich zum Teil auch über 10, 20 Jahre schon kenne und begleiten darf, dass das einfach auch sehr geschätzt wird dann.
Also das Thema Authentizität.
Ja, und langfristiges Denken, Ehrlichkeit, Offenheit. Ja, wenn Dinge schlecht laufen, das ansprechen. Ja. Ja. Wir wissen alle, jeder, der länger im Beruf ist, weiß, dass Dinge schlecht laufen können. Ja. Egal jetzt, ob als Berater oder auf Kundenseite, das zu adressieren und zu schauen, wie findet man gemeinsam eine Lösung, anstatt das zu vertuschen oder Schuld hin und her zu schieben. Das sind so grundlegende Dinge, die langfristig sich bezahlt machen. Kurzfristig können sie schon noch mal schädlich sein, klar, im Moment.
Hast du in deiner Karriere beobachten können, dass Frauen ähnlich arbeiten würden oder sich eben verhalten würden im konkreten Fall, wenn es vielleicht jetzt nicht so super läuft? Oder meinst du, haben Frauen, weißt du, die Frauen, also Verallgemeinerung ist immer schlecht, aber vielleicht fallen dir zwei, drei Beispiele ein, die dazu passen, dass Frauen andere Strategien wählen würden in der Kommunikation.
Also ich tue mir mit den Verallgemeinern wirklich sehr schwer. Ja, vor allem, ich bin eben in der Beratungsbranche und insbesondere IT aufgewachsen, wo diese Differenzierung schon seit vielen Jahren eigentlich kaum relevant ist oder fast gar nicht relevant.
Wie schön.
Ja. Also okay. Mich wundert es ja immer wieder, dass nicht viel mehr Frauen in die IT-Branche gehen, weil es dort, also angefangen von Pay Gap und Ähnliches, also meiner Wahrnehmung, meiner persönlichen Erfahrung, mag andere Firmen anders sein, aber meiner persönlichen Erfahrung, diese Probleme in der Form typischerweise nicht gibt, ja, und schon lange nicht gibt, ja. Und deswegen tue ich mir so schwer mit diesen unterschiedlichen Verhaltensweisen und ähnlichen Dingen. Also ich glaube, es gibt sowohl auf Männer wie Frauen, die sich mit solchen Verhalten gut wiederfinden und andere, die sich damit schwer tun. Also ich glaube nicht, dass das geschlechtsspezifisch ist, ehrlich gesagt.
Wie hast du das mit der Vereinbarkeit gemacht?
Also von der Rollenaufteilung her hatten wir immer ein klares Einvernehmen, ja. Und sie ist ein sehr ausgeprägter Familienmensch und hat auch klar, von Anfang an war für sie klar, dass für sie das die Priorität oberhalb der Karriere hat. Ja.
Okay.
Und daher gab es bei uns eigentlich immer ein Einverständnis und auch keinerlei Grundsatzdiskussion. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn dieses Einvernehmen, es ist egal, welcher der beiden Partner jetzt sozusagen hier Prioritäten setzt, aber wenn beide sehr stark auf Karriere sind, dann ist natürlich Familienleben schon eine große Herausforderung. Das hatten wir zum Glück nicht, weil es bei uns hier klares Einverständnis gab.
Mhm. Und noch einmal jetzt zurückzukommen auf dein Paket. Was ist da noch alles drinnen zum Thema Erfolg? In deinem Alltag, du hast ja zu tun auch mit vielen Menschen, die auch hochwertige Positionen bekleiden. Das heißt, du hast da ein Dauertraining im Verhalten. Du nimmst unglaublich viel von den anderen wahr. Was würde noch von deiner Perspektive dazugehören in dieses Paket, um erfolgreich zu werden? Und lebst du das auch oder gibt es noch Themen, an denen du da noch arbeitest?
Also ich kann es wieder nur für mich jetzt beantworten. Ja, was ich glaube und was ich auch höre, was mir zurückgespielt wird, zum Beispiel, was extrem wichtig ist, ist Wertschätzung und Begegnung auf Augenhöhe. Ja, also auch wenn man jetzt mit jemandem unterschiedlicher Meinung ist oder wenn man jemand hat, der einem nicht sympathisch ist. Ja, das ist etwas, das hat jeder Mensch. Manche sind sympathisch, andere nicht. Das ist, an dem kann man nichts verhindern. Das ist genetisch. Aber man kann damit umgehen lernen. Ja, und einfach zu sagen und sich bewusst zu machen und dass man auch mit all diesen Menschen, egal jetzt welcher Level sie sind in einer Firma oder sonstige Rolle sie haben, dass man auf Augenhöhe begegnet, wertschätzend begegnet. Ich glaube, das ist schon ein ganz zentraler Faktor. Mhm. Und eben auch bei den eigenen Entscheidungen, wenn es andere Menschen betrifft, wirklich auch immer überlegt, dass man den Menschen in den Mittelpunkt dieser Entscheidung stellt, insofern, dass man sagt, was bedeutet das für diese Menschen? Ja, und gerade im Management muss man halt immer wieder auch unangenehme Entscheidungen treffen, aber dann zu überlegen, was bedeutet es, wie geht man damit um, wie kommuniziert man? Ich glaube, das ist schon auch ein langfristig wichtiger Erfolgsfaktor.
Und wo hast du diese Dinge gelernt?
Das Leben lernt.
Natürlich, da weil, haben wir ja schon ein paar Järchen und ja, genau. Geschichten zu erzählen.
Ja. Ja. Also okay. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das mit den Järchen, das ist schon der Punkt. Ja. Also man kann viele Dinge lernen und man kann vor allem auch durch die Technologie, die jetzt ist, hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Ich glaube, wir waren die erste Generation, die von unseren Kindern gelernt haben und nicht umgekehrt in vielen Dingen. Also sie haben hoffentlich auch von uns gelernt, aber auch in die andere Richtung, das war vorher völlig unüblich. Und man sieht es ja auch bei Startups und ähnlichen Bereichen, wo eben junge, talentierte, wahnsinnig schnell auch Karriere machen können. Und das ist auch gut so. Gleichzeitig natürlich, was sie nicht haben, weil das kann man nicht überspringen, ist die Lebenserfahrung. Ja. Und in gewissen Bereichen, in gewissen Aufgaben, genau in solchen Themen, kann man die nur, indem man sie geht, den Weg machen. Da hilft auch keine Schule, keine digitale Welt, was immer. Also gerade wenn es um diese zwischenmenschlichen Themen geht.
Es ist sehr interessant gewesen, es ist jetzt ein paar Monate her und ich saß bei einer großen Firma auf der Bühne, war als Gast, als Speakerin und der zweite Gast war 21, 22 und ein Chef einer TikTok-Agentur. Und es war wirklich hochinteressant, also wir haben uns eigentlich gleich sehr, sehr gut verstanden. Es gab aber doch Zwischenstimmen von anderen Seiten, die irgendwie genau auf dieses Argument Erfahrung eingestiegen sind. Das war ein rotes Tuch. Also kann sein, dass irgendjemand etwas raushängen hat lassen in einem Gespräch, kann immer sein, aber so, als ob wir das überbewerten würden. Und ich habe es halt auch ein bisschen anders gesehen, weil in manchen Situationen kannst du keine Abkürzung nehmen im Sinne von, da musst du mal durchmarschiert sein, oder?
Also ich hätte es wahrscheinlich vor 30 Jahren auch anders gesehen, wie ich noch auf der anderen Seite war, zugegebenermaßen, weil das sieht man auch viele dieser Dinge halt so nicht. Ja? Ja, und man kann sehr viel auch tun ohne diese Erfahrung, aber ich glaube schon, dass die Erfahrung hilft, dann nochmal eine andere Qualität zu erreichen bei diesem Thema.
Jetzt hat das Thema Digitalisierung und wenn wir zwei miteinander sprechen, ist es klar, dass das immer ein Thema sein wird, weil du da ganz viel auch mitbringst. Ja, sehr viel mit den Jungen zu tun. Wir haben schon angesprochen, du hast es gesagt, also unsere Kinder haben uns was beigebracht. Und meinst du, es hat ja letztendlich die Digitalisierung auch zu einer Gleichwertigkeit in bestimmten Bereichen geführt? Also egal, ob jetzt Mann, Frau, jünger, älter, weil es hier ja wirklich um Kompetenzen geht.
Gleichwertigkeit, ja. Also wie gesagt, ich versuche immer gleichwertig oder wertschätzend auf Augenhöhe zu agieren. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir heute fantastische Möglichkeiten, insbesondere Jüngeren, auch die Eltern natürlich haben, aber auch die Jüngeren haben, dass ich, wenn ich gut bin, wenn ich engagiert bin, wenn ich mich für ein Thema interessiere, heute mit wenig Geld, also ohne viel Kapital in die Hand nehmen zu müssen, wirklich unheimlich viel erreichen kann, ja, und skalieren kann, weltweit sogar skalieren kann. Ja. Und das sind Möglichkeiten, die gab es früher nicht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also ich habe einmal eine Statistik gelesen, da ist gestanden, wenn man vor 40 Jahren eine Handelsfirma gegründet hat, hat man 5 Millionen Euro gebraucht. Vor 20 Jahren hat man 500.000 gebraucht, heute braucht man nicht einmal mehr die 50.000. Ja. Ja, weil das, ich kann alles zukaufen, ich kann alles vernetzen, ich kann alles verbinden und muss nicht viel Geld dafür in die Hand nehmen. Und in der digitalen Welt, also wenn wir rein digitale Geschäftsmodelle, wenn wir reden, ist es ja nochmal anders, dann brauche ich ja überhaupt kein Geld mehr dafür eigentlich oder virtuell. Fast gar nichts mehr. Genau, ist alles virtuell. Und das sind natürlich fantastische Möglichkeiten. Also die man heute hat, die so früher nicht gegeben hat. Und ich glaube, das ist etwas, wodurch es auch möglich ist, dass viele tolle Leute da sehr, sehr schnell auch und sehr früh auch Karriere machen können. Und das ist wirklich eine sehr gute Entwicklung auch. Und man sieht ja viele Unicorns, viele Startups, die da sehr erfolgreich sind, dass es diese Möglichkeit heute gibt. Das ist wirklich toll, weil das ist auch unabhängig von wo die Leute herkommen. Also die können genauso jetzt in Afrika sitzen, in Europa sitzen, in Asien sitzen, wo auch immer. Das ist immer weniger relevant. Und das ist eine gute Entwicklung, ja.
Was wir ja noch nicht angesprochen haben, ganz kurz möchte ich es aber doch erwähnen, weil du bist ja nicht nur in dieser hohen Position bei der Firma Plaut, sondern du bist ja auch Podcaster und hast das Buch dazu herausgegeben über dieses Thema digitaler Humanismus. Und jetzt ganz kurz von deiner Seite, deine Ambition. Wir haben jetzt viel schon über das Thema Digitalisierung gesprochen, aber was hat es ausgemacht, dass du gesagt hast, ja, jetzt möchte ich mit anderen sehr spannenden Interviewpartnerinnen und Partnern über dieses Thema sprechen?
Also vielleicht darf ich ein bisschen weiter ausholen in dem Fall, warum digitaler Humanismus überhaupt?
Es ist ja eine, wie ich würde sagen, ein gewisses Paradoxum aus meiner Perspektive, weil entweder oder, aber ich höre gerne zu.
Also warum digitaler Humanismus? Weil so kam es ja dann auch zu dem Podcast in weiterer Folge. Wir haben uns in der Firma beschäftigt. Wir sind ein eigentümergeführtes Unternehmen, obwohl wir sehr groß sind mit inzwischen fast 11.000 Leuten und 1,7 Milliarden Umsatz, also wirklich ein Riesenunternehmen. Aber wir sind trotzdem noch eigentümergeführt. Das heißt, wir haben hier Eigentümer, Menschen aus Fleisch und Blut, keine Kapitalmärkte, die das Unternehmen sehr, sehr langfristig und sehr menschenorientiert auch führen. Und das ist etwas, das wir in unserer Teilgruppe innerhalb der MSG eben auch leben, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dass wir bei allem, was wir tun, sowohl jetzt in der internen Führung, habe ich vorher eh auch erwähnt, aber auch, wenn wir mit Kunden arbeiten, immer darauf achten, dass wir hier Digitalisierung nicht um der Digitalisierung willen, sondern immer auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen für den Menschen, sei es jetzt Kunden oder die Mitarbeitenden unserer Kundinnen und Kunden. Und das war so die Grundidee. Und wir haben gesagt, wie können wir das für uns auch greifbar machen, für uns, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden. Und da sind wir dabei eben dann auf das Thema digitaler Humanismus gestoßen und haben gesehen, dass genau diese Ideen im digitalen Humanismus, aber auch in den digitalen Rechten und Grundsätzen der EU bereits definiert sind. Und wir haben gesagt, ja, das ist eigentlich genau das Thema, das passt zu uns. Wir als europäisches, eigentümergeführtes IT-Unternehmen, die noch dazu eh so ticken, für uns ist das auch total passend und glaubhaft. Und wir haben gesagt, haben dann entschieden und gesagt, ja, das ist etwas, das wollen wir verfolgen. Und ich habe selber mich auch, ich bin auch selber ja schon lange auch Vortragender im Bereich Digitalwirtschaft, Digitalpolitik und Ähnliches und habe mich immer sehr für diese digitalpolitischen Themen auch interessiert und engagiert. Und das ist etwas, wo ich dann auch gesagt habe, das wäre doch gut, wenn es uns gelingt, das Bewusstsein dafür auch zu stärken. Weil ich halte das wirklich für ein auch gesellschaftspolitisch hochrelevantes Thema und die letzten Wochen und Monate zeigen ja, wie wichtig das ist, dass wir darauf achten, dass Digitalisierung das, was wir uns in Europa in den letzten Jahrzehnten oder fast schon Jahrhunderten erarbeitet haben an Verständnis, wie wir zusammenleben wollen, wie wir uns vertrauen wollen, wie wir uns schützen wollen auch in unserem Umfeld, dass wir das brauchen wir auch in der digitalen Welt. Und das ist eigentlich die Grundlage. Und so sind wir und so bin ich auch zu dem Thema gekommen. Und dann haben wir überlegt und gesagt, okay, wie kann man das jetzt verbreitern? Und da ist dann die Idee zu dem Buch entstanden, da ist die Idee zum Podcast entstanden, um einfach hier möglichst viele mitzunehmen und zu begeistern für das Thema und dass man möglichst viele sind, die darauf achten, dass Digitalisierung in die richtige Richtung geht, weil es geht um Weichen zu stellen.
Es ist absolut zu empfehlen, der Podcast da mal reinzuhören. Und eine Anmerkung, einen Gedanken hatte ich jetzt noch. Als Agentur haben wir, ja, das war ungefähr 2010, 2011, Projekte gemacht, Kinder und digitale Medien. Mhm. Wir hatten auch Forscher eingebunden, Fachleute und natürlich sehr viele Kinder. Wir haben nicht über sie gesprochen, sondern auch mit ihnen. Und ein ganz ein wichtiges Ergebnis war dann der verschiedenen Studien, dass die Basis für das Verhalten in der digitalen Welt eine ausgeprägte soziale Kompetenz sei. Mhm. Also wenn du sozial kompetent bist im realen Leben, wirst du dich auch im digitalen Leben dementsprechend richtig verhalten können. Und ich denke, das hat nichts an Aktualität verloren. Das heißt, wir müssen sehr auch auf den Nachwuchs schauen, in welche Richtung marschieren die, hoffentlich begleitet durch die Eltern und das Umfeld, aber so als, du bist ja noch kein Nonno, kein Opa, ich bin eine Nonna, ja, haben wir unseren Kindern doch auch einiges mitzugeben, wer wem was lehrt und lernt, sei jetzt dahingestellt, aber ein gutes Miteinander ist, denke ich, immer die Basis.
Ja, nein, absolut, das ist ein total wichtiger Punkt. Also ich persönlich engagiere mich vor allem in die Umsetzung in die betriebliche Praxis, ja, weil das auch schon beruflich bedingt ist.
Ja, ja, klar.
Aber es gibt inzwischen eine große Community in Österreich und da ist vor allem der Professor Wertner, der auch das Manifest, das Wiener Manifest für digitalen Humanismus eben auch koordiniert hat und ins Leben gerufen hat vor inzwischen 6 Jahren, einer der Treiber. Und der hat zum Beispiel jetzt vor kurzem auch ein Schulbuch zum Thema digitaler Humanismus. Also genau in diese Richtung, weil es wichtig ist, in die Schulen zu gehen, gemeinsam mit der Stadt Wien, die hier seit vielen Jahren sehr, sehr engagiert das Thema vorantreibt und mit der Wien-Bibliothek und so. Die haben dieses Schulbuch auch ins Leben gerufen und herausgegeben, um hier jetzt einmal auch die auf der Ebene oder auf dem Niveau Schule zu beginnen, vorzubereiten, zu sensibilisieren für die Themen.
Sehr gut.
Weil es wird nur funktionieren, wenn letztlich der Bürger, der Konsument, ja, das Bewusstsein auch hat und das auch einfordert.
Mhm, klar.
Ja, weil wir sehen das ja jetzt in Amerika, dass jetzt die Faktenchecker quasi abgeschafft sind, ist natürlich ein Wahnsinn, damit ist für alles mögliche Tür und Tor geöffnet. Und da ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft dagegen auftritt und sagt, nein, das wollen wir ja gar nicht. Mhm. Ja, das geht ja in eine völlig falsche Richtung.
Einen Sprung wieder retour zum Thema Beruf, Berufung. Würdest du sagen, hast du deine Berufung gefunden?
Also in meiner jetzigen Aufgabe definitiv. Mhm. Ja, also ich habe hier alles, finde alles vor, was mir auch Freude macht. Also ich habe einen sehr großen Gestaltungsspielraum durch das eigentümergeführte Unternehmen, sehr viel Eigenverantwortung und konnte da die letzten 8 Jahre das Unternehmen wirklich sehr, sehr eigenverantwortlich auch mitgestalten und aufbauen, entwickeln. Wir sind auch sehr stark gewachsen. Das macht unheimlich Spaß. Es macht unheimlich Spaß, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wir haben ein ganz hervorragendes Management-Team, ganz hervorragende Mitarbeitende. Das macht auch wirklich jeden Tag Spaß, ist unheimlich befruchtend. Und dazu kommt noch, dass es auch die Möglichkeit gibt, eben sich gerade dieses Thema digitaler Humanismus, das mir auch wirklich ein Anliegen ist, sich da zu engagieren und neben dem Beruf und ergänzend zum Beruf, es greift natürlich auch ein bisschen ineinander, da auch gesellschaftsrelevante Themen anzugehen, mitzugestalten, mitzuhelfen, das auch zum Laufen zu bringen. Auch das macht sehr viel Spaß und ist sehr befriedigend. Also insofern kann ich nur sagen, ja.
Dann gratuliere ich herzlich dazu. Jetzt könnte es ja sein, dass womöglich die eine oder der andere, die 50 plus sind, die womöglich zuhören, gerade sich überlegen, es könnte noch ein berufliches Kapitel geben, gilt genauso für die Jüngeren. Was würdest du denen mitgeben als einen oder zwei Gedanken auf die Reise? Ob die den annehmen oder nicht, sind erwachsen, liegt auf ihrer Seite, aber so aus deinem Erfahrungsschatz.
Ich kann wieder nur über eigene Erfahrung sprechen, möchte keine Tipps geben da. Also eigene Erfahrung, vielleicht auch, wie ich zu dem Job gekommen bin oder warum ich den überhaupt angenommen habe. Das war so eine Phase, wo ich wirklich in einem beruflichen Umbruch war. Und da habe ich mir bewusst auch einmal Zeit genommen, darüber nachzudenken und zu sagen, was will ich denn eigentlich? Ja, wo ich mir überlegt habe, also da waren verschiedene Optionen, die ich halt für mich durchgespielt habe, überlegt habe etc. Von, was weiß ich, ich gehe jetzt auf eine Uni und mache nebenbei ein bisschen Beratung und verbringe mehr Zeit am Sportplatz oder so, was auch immer. Bis hin zu eben, ich mache jetzt diesen Job, wo mir schon klar war, das ist wieder voller Einsatz erforderlich und entsprechend auch Aufwand dahinter. Und da habe ich mir einfach mal wirklich einige Zeit genommen, um darüber nachzudenken, und zu reflektieren und zu sagen, ja, wo will ich denn sein in 10 Jahren zum Beispiel? Oder was ist mir wichtig eigentlich? Worauf kommt es mir an? Und da habe ich für mich damals, und von dem zehre ich bis heute, habe ich mir damals gedacht, naja, eigentlich dieses mehr Freizeit und Ähnliches ist für mich nicht befriedigend. Aus damaliger Sicht und auch aus heutiger Sicht sehe ich es genauso noch. Das ist für mich nicht befriedigend. Natürlich wissen wir alle, wenn wir tagtäglich wahnsinnig viel zu tun haben, Stress haben und kaum zum Durchschnaufen kommen, ja, das ist anstrengend und da würde man sich wünschen, mehr Freizeit. Aber zu sagen jetzt auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich habe jetzt wochenlang nur 1-2 Tage in der Woche zu arbeiten oder sonst was und verbringt den Rest am Tennisplatz oder wo auch immer, also das ist nicht meins. Mhm. Und dieser Reflexionsprozess war für mich extrem wertvoll, weil ich mich dann ganz bewusst dafür entschieden habe. Also ganz bewusst, ich will jetzt hier noch einmal sozusagen, ich war damals auch schon 52, 53, ich will jetzt da wirklich noch einmal Gas geben.
Toll.
Ich will noch einmal Gas geben. Dass es dann alles so toll sich entwickelt hat, das konnte ich natürlich nicht wissen, muss man fairerweise auch sagen. Da war viel Glück auch dabei. Aber es war für mich eine ganz bewusste Entscheidung. Und das hat dazu geführt, dass ich auch in den folgenden Jahren, und natürlich, da gibt es immer wieder schwierige Zeiten in so einem Unternehmen und da kämpft man mit Dingen und da hat man irrsinnigen Stress. Und dann habe ich mich genau an diese Entscheidung auch erinnert und gesagt, nein, ich habe mir das vorgenommen, das will ich jetzt. Und daher werde ich jetzt auch diese Phase eben entsprechend meistern und das schaffe ich schon irgendwie. Aber ich habe das Ziel vor Augen.
Vielen Dank. Also dieser Standortcheck, wo stehe ich, wo sehe ich meine Zukunft, Pause machen, um darüber wirklich zu reflektieren, das nehme ich mit.
Vielleicht eine Ergänzung dazu noch. Ich habe sehr viel auch gelernt. Ich habe vor, das ist jetzt schon lange her, sicher 10, 15 Jahre her, habe ich auch einmal eine längere Auszeit mir genommen.
Mhm.
Also da habe ich zwischen 2 Jobs, da hatte ich eine längere Kündigungsfrist, das war sehr angenehm, hatte schon den neuen Job, was sehr beruhigend war natürlich, klar. Ich lebe noch in einer Generation, wo es wichtig war, dass man den nächsten Job schon kennt. Und da hatte ich dann über 5 Monate dazwischen Pause. Das habe ich mir ganz bewusst auch so eingeteilt und das war im Nachhinein betrachtet eine geniale Idee, weil es ist genau das passiert, was ich eigentlich im Nachhinein ist klar, ja. Ich habe so circa die ersten 3-4 Monate, tut man mal alles, was man sich vorgenommen hat und nie dazukommt und abarbeiten und machen und alles mögliche lernen und ich weiß nicht was. Und dann so nach 3-4 Monaten habe ich gemerkt, jetzt würde ich aber schon gern wieder arbeiten.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, dass mir das zu wenig ist einfach.
Ja, das ist ganz
toll. Da gibt es andere Leute, die gut damit leben und für die passt das perfekt. Für mich hat es halt nicht gepasst. Mhm. Ja, und das habe ich gemerkt und das war dann eben einige Jahre später, wie ich die Entscheidung getroffen habe, noch einmal so auch in der Erinnerung, wo ich gesagt habe, nein, eigentlich ist es nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, überlegt mal, denkt mal nach, Pause zu machen. Ich nehme das mit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Georg, für diese Einblicke, für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir, dass du auch in Zukunft so viel Freude mit deinem Beruf hast, mit diesem großen Thema des digitalen Humanismus. Und schauen wir mal, was da noch kommt. Vielleicht gibt es ja ein zweites Buch. Oder wer weiß, was auch immer.
Also das zweite Buch erscheint im November voraussichtlich. Also ist gut geraten.
Okay.
Du hast es nicht gewusst, aber ich dir geraten. Wir sind gerade in der Abgabe des Manuskripts. Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung.
Danke.
Es hat total Spaß gemacht.
Alles Dankeschön. Gute. Ciao, ciao.